Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Prayerland Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hier bekommst du Impulse für deinen Glauben, Ermutigung für dein Gebet und Inspiration für gelebte Spiritualität mitten im Alltag. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los.
Ja, Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob das für euch irgendwie zählt oder das wichtig ist. Was macht man? Heute Morgen im HR1, meine Frau hat mir das erzählt, die hört das oft morgens. Sonntags kommt so ein, was ist das, so ein Interview, so ein langes oder eine Sendung, jedenfalls über ein Thema. Und da ging es über das Jammerfasten. Das fand ich mal interessant. Jammerfasten. Also aufzuhören, für eine Zeit lang zu jammern. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist so wie so eine Ungeistesgabe, auch in den christlichen Gemeinden. Man jammert so viel, obwohl es uns in vielem sehr gut geht. Also Jammerfasten. Andere, viele, machen dieses Alkoholfasten. Alkohol hat eine interessante Benennung. Also man nennt ja Alkoholiker auch Spirituosen. Merkwürdig, gell? Spirituosen. Das heißt, Spiritus, Geist von Geist. Da steckt ein Geist drin, der sich unserer bemächtigen kann. Deswegen, Paulus sagt ja auch mal, sauft euch nicht voll mit Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also scheinbar gibt es da eine Verbindung. Es gibt Ungeister, die sich unserer bemächtigen können. Und wenn man so richtig jemanden erlebt hat, der voll des Alkohols war, voll dieser Spirituose, der weiß, was das heißt, dass man bemächtigt werden kann, dass man jemand oder etwas Macht gibt. Viele Geister, über denen, die über uns Macht haben, die machen was kaputt. Wenn der Geist Gottes Macht erlangt über uns, dann macht er kaputtes Heil. Und damit sind wir auch bei unserem Thema. Ich habe das mal genannt, ich hoffe, viele können reingucken, hier zwei, hier liegen noch zwei, da auch eins, wenn ihr kein Blatt habt, das gebe ich immer raus, dass man es nochmal nachlesen kann, da ist auch gleich der Bibeltext drauf. Das Thema ist, Reformation war gestern, morgen zählt Reinspiration. Also die Spirituose Gottes. Reformation war gestern, morgen zählt Inspiration. Ich lese den Bibeltext, der ist auf diesem Blatt auch drauf, auf der Rückseite, aus 1. Korinther 1, Vers 18. Da lesen wir, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht oder Bemächtigung. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften, die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Wohl, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen suchen nach Weisheit, Sophia steht da. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die Griechen ist es blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft, Dynamis, Dynamit steht da im Griechischen, und Gottes Weisheit, Gottes Sophia. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Soweit unser Text. Reformation war wann? Gestern. Morgen zählt Respiration. Das Wort gibt es nicht so wirklich. Respiration. Atmung oder Wiederbelebung. Und das ist etwas anderes wie Reformation. Also Reformation könnte ein Ausdruck von Diäten sein, hat man in der Fastenzeit ja auch. Dann formiert sich vielleicht der Körper etwas konzentrierter. Aber das eigentliche Ziel ist ja nicht, dass der, weil das ist ein guter Nebeneffekt, Kollateraleffekt, das eigentlich ist ja nicht, dass der Körper reformiert wird, sondern dass in uns etwas geschieht, eine Respiration geschieht in dieser Zeit. Das heißt, dass die vielen Ungeister, die sich unserer bemächtigen, dass die wieder eliminiert, verdrängt, entmachtet werden und ersetzt durch die lebensschaffenden, freudegebenden Wirkungen des Geistes Gottes. Inspiration, Reinspiration. Also dieses gewaltige Wort aus 1. Korinther Kapitel 1. Da steht, dass für die Juden ist das alles ein Ärgernis, für die Griechen ist das völliger Unsinn. Und ich habe hier geschrieben, die Juden stehen hier natürlich als Repräsentanten aller Religionen. Also vielfältig ist der Jahrmarkt der Religionen. Aber so etwas Schräges, wie das Evangelium vom Kreuz, dass Gott Mensch geworden ist, sich für die Sünde hat stellvertretend schlachten lassen als Lamm. So etwas Schräges, das gibt es nur an einer Stelle. Dann kommt Leib nächst und dann kommen die vielen moralischen Angebote der Religionen in dieser Welt. Die Juden stehen hier und hier steht, für die Juden ist das einfach ein Ärgernis, ein Skandal. Für die Griechen, und das Griechische steht hier natürlich für jede Form der Philosophie, der Ideologie dieser Weltgeschichte, für die Griechen ist es schlicht Unsinn. Nun sind wir christlich sozialisiert über Jahrhunderte, natürlich, wir haben das in unserer Kultur schon noch irgendwo im Hinterkopf. Aber kommst du mal näher ins Gespräch mit Menschen drüber und erklärst ihnen, was Christentum wirklich ist. Die haben ja alle ihre Sicht darüber, da geht es um Moral. Du fragst, was ist Christentum? Ja, du 10 Gebote. Gehst du mal tief, und da sind sie ganz oft dafür, gehst du mal tief und sagst, nein, nein, das ist falsch, das ist ja nur Religion. Gehst du mal tiefer und sagst, hier geht es um die Sünde des Menschen, die ihn von Gott trennt, und es geht darum, dass Gott selber das wieder überbrückt und den Menschen zurückholt und dass er stellvertretend für deine und meine Schuld stirbt, dann geschieht genau das, was hier steht. Völlig verrückt. Ja, die ist so ein Quatsch, glaube ich nicht. Ist ein Ärgernis, ein Skandal. Damit aber, weil die ganze Welt voll ist von philosophischen, von religiösen Ideen, die aber alle anders sind als das, was hier verkündigt wird, habe ich den Punkt 2 genannt, das Aber Gottes. Laber, laber, laber ist das, was die Menschen von sich geben, in der Philosophie, in den Religionen. Laber, laber, laber. Bei Gott kommt ein Aber zum Gelaber. Gott sagt, ihr labert für euch her, ihr wisst es nicht, ihr denkt euch Gott aus, ihr denkt euch Erklärung aus. Aber was wirklich wahr ist, könnt ihr nicht wissen. Das, so sagt Jesus mal, muss euch von oben, von jenseits offenbart werden. Ihr seid alle in einem geschlossenen System. Laber, laber, laber. Bücherweise, bibliothekenweise. Laber, laber, laber. Das sagt dieser Text. Dagegen steht ein Aber. Laber, aber. Das Aber Gottes zu allem, was Menschen entwickeln an Deutungen, an Interpretationen, Ideen, Philosophien. Das Aber Gottes, so habe ich es geschrieben, verwirft auch noch die höchste Weisheit dieser Welt. Es gibt einen sehr schönen Satz des Theologen Karl Barth, hat so vor 100 Jahren oder bis etwa vor 100 Jahren gelebt. Grundlegend nochmal Theologe für die evangelische Theologie. Er sagte mal, das Evangelium, also das, was wir vorher ganz am Anfang gelesen hatten, das, was die ganze Welt wissen muss, das Evangelium ist, sagt er, das ist der Kritikos, also der Kritiker aller Ideologien. Das Evangelium ist der Kritikos aller Ismen, also Kommunismus, Humanismus, bis hin zum Demokratismus. Also Demokratismus ist der Glaube, dass in der Demokratie von vornherein schon das Heil liegt. Und er sagt, alle Ismen, alle Philosophie, alle Weltausstellung, alle Religion hat einen Kritikos. Ein Aber, das Aber Gottes. Dass er sagt, wenn all das, was ihr denkt, nicht wie die Speichen eines Rades in die Narbe Gottes geht, dann fährt das ganze Ding nicht. Fahr mal mit einem Fahrrad, wo die Speichen nicht in der Narbe sind. Das ist das Urteil Gottes. Das Evangelium kritisiert alles in dieser Welt zum Heil, nicht weil es so ein Jammerding ist, nicht wahr, die Jammernden sind die Evangeliumsleute, nein, sondern weil alles nur Weg und Sinn und Ziel hat, wenn es eingestickt ist in die eine große Narbe der Weltgeschichte der Schöpfung. Und diese Narbe hat einen Namen, der am Kreuz gekreuzigte, gestorbene und auferstandene Christus. Damit aber wird, Gedanke 3, damit aber wird die Botschaft von eben diesem Kreuz zum absoluten Fremdkörper in dieser Welt. Ich habe 5 Jahre etwa mitmachen dürfen bei einer Flüchtlingsarbeit unserer Gemeinde mit den Syrern hauptsächlich, die waren super religiös. Wir haben erstaunlicherweise entdeckt, wie viel Übereinstimmungen es gab in ihrem Denken, religiösen Denken und unserem moralisch-religiösen Denken, um dann zu merken, sobald wir darauf kamen zu sagen, du brauchst jemanden, der für deine Sünde stirbt, hat das sowas von aufgehört. Das waren zwei Welten. Und wir kamen nicht zusammen. Diese Botschaft vom Kreuz ist und wird zunehmend der absolute philosophisch-religiöse Fremdkörper. Alles andere darf auf dem Marktplatz der Religionen der Philosophie bestehen. Nur eines nicht. Genau diese Botschaft. In aller Welt, in aller Religion wird das zum Fremdkörper. Und, sage ich mit Trauer, zunehmend scheinbar auch in einem erheblichen Teil der westlichen Kirche. Jedenfalls vor allem der protestantischen. Die Botschaft vom Kreuz wird zum Fremdkörper. Und wenn du diese Botschaft verkörperst, was geschieht dann mit dir und mir? Dann werden wir zum Fremdkörper in dieser Welt von Philosophie und Religion. Und das hat, habe ich geschrieben, viertens, das hat richtige Sprengkraft. Und das löst zunehmend Ablehnung und Hass aus. Und da sind wir in einer Zwischenphase. Wir kommen irgendwo her, wo das ja in unserer Kultur immerhin ein gewisser Konsens war. Aber inzwischen ist es so, dass sich das verändert. Sprengkraft und Hass, ich finde das schön, ich finde das wichtig. Und es tut meiner Seele gut, wenn ich merke, dass ihr hier betet für die verfolgten Christen in der Welt. Komisch, ne? Wir sitzen hier so in Ruhe, geborgen am Dach, im Kopf haben es warm. Im neuesten Bericht von Open Doors heißt es, dass die Verfolgung, die Diskriminierung von Christen sowas von zugenommen hat. Kirchen werden zerstört, lese hier gerade, oder geschlossen, Gottesdienste werden überfallen, Christen ermordet, Zehntausende vertrieben. Die Zahl der Christen, die aus ihren Häusern vertrieben oder zur Flucht gezwungen wurden, im Vergleich zum Vorjahr, hat sich mehr als verdoppelt. Zitat, 365 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens mindestens in hohem Maße der Diskriminierung oder der Verfolgung ausgesetzt. In Worten, 365 Millionen. Verstehen wir, was das heißt? Und das sind nicht Karteileichen. Das sind in aller Regel Christen, die richtig dahinter stehen, die wirklich dazugehören. Die Karteileichen sind schon längst rausgefallen in diesen Gebieten. Also Sprengkraft des Evangeliums, des Wortes vom Kreuz und Hass. Das heißt, Gedanke 5, wir stehen in einer Zeitenwende hier in unserer Welt. Gerade die Tage ist ja diese Konferenz der katholischen Kirche, die darüber berät, wie man damit umgehen soll, dass es eine radikale Flucht aus den Kirchen gibt. Das ist ja ein seismischer Prozess, ein Erdbeben. Die Menschen verlassen in Scharen fluchtartig die Kirche, damit den christlichen Glauben. Wir stehen in einer Zeitenwende, Gedanke 5. Und wir werden Zeugen dessen, und ich hoffe immer, dass das eine Rolle spielt in unserem Denken in der Gemeinde, wir werden Zeugen davon, dass Volkskirche, wo wir ja immer schon unsere Anfragen hatten, dass Volkskirche zur Minderheitenkirche wird in diesem Land der Reformation, diesem christlichen Land. Wir hatten vor einigen Jahren den Adjutanten des Mainzer Bischofes eingeladen zum Vortrag in der Ökumene, Kirchen miteinander bei uns. Und das Thema war irgendwie Zukunft der Kirche. Und dann gab es eine Aussprache und ich habe ihn hinterher gefragt, geben Sie mir recht, wenn ich sage, dass 90-95% der Leute in der Kirche, die heute noch in der Kirche sind, die überhaupt nicht mehr wissen, um was es geht. Und geben Sie mir auch recht, wenn ich sage, in der übernächsten Generation wird das dazu führen, dass die Kirche in dieser Form, wie sie wird, jetzt erleben noch, dass sie auseinanderfällt. Ich dachte, oh gut, hoffentlich habe ich da nicht im Wespennest gestochen. Und dann sagte der Mann sehr weise, ja, da gebe ich Ihnen recht. Und wissen Sie was, sagte er mir, und ich hatte den Eindruck, er wollte mich belehren, vielleicht Freikirchler zu werden. Er sagte, wissen Sie was, das wird dazu führen, dass es nur noch kleine, überschaubare Gemeinden, Kirchen gibt von wirklich überzeugten, gläubigen Leuten. Und das wird gut sein, weil alles echter wird dadurch, oder zumindest die Chance hat, echter zu werden. Ich dachte, oh, herzlich willkommen in der Welt der Freikirchen. Also, der hat es so positiv gesagt, dass ich dachte, schön. Wie schön, dass jemand nicht an der Masse hängt, an den Zahlen, am Geld letztlich, sondern dass es ihm um die Qualität des Glaubens geht. Volkskirche wird zur Minderheitskirche. Christliche Kultur, die wir noch haben. Und ihr Lieben, Demokratie ist aufgebaut letztlich auf den Säulen des Christentums. Auch der Humanismus ist aufgebaut auf den Säulen des Christentums. Wenn diese Säulen brechen, wird es immer gefährlich mit Demokratie. Weil wenn der Wille des Volkes nichts mehr zu tun hat mit dem Willen Gottes und das Volk tut, zu was es gerade Lust hat, dann wird es natürlich zu einer Gefahr für die Demokratie. Christliche Kultur wird zur heidnischen Kultur um uns herum. Und wo die Kirche vor 50, 60, 70 Jahren noch maßgebend war für die Gesellschaft, sie wird im Moment sowas von irrelevant. Kürzlich habe ich mit einem evangelischen Kollegen gesprochen, der sagte mir, ich habe gar nicht richtig die Traute, ich traue mir gar nicht mehr richtig, auf die Kanzel zu gehen, nachdem jetzt rauskam, dass auch in der evangelischen Kirche die Missbrauchsvorwürfe etwa genauso groß sind wie in der katholischen. Wir Evangelischen dachten ja immer, das hängt nur mit dem Zölibat zu tun, zusammen. Also maßgebend waren wir mal, mitmaßgebend. Und wir werden irrelevant für die Gesellschaft. Und wo man uns heute noch als harmlose Religiöse abtut, die nicht schaden. Die Zeitenwende bringt uns als Christen zum Ärgernis der Menschen. Gemeinden werden Ärgernis in der Gesellschaft. Jedenfalls dann, wenn sie zu diesem Wort stehen, das ich mit uns eben bespreche, das Wort vom Kreuz. Zeitenwende. Und dann sage ich sechstens und letztens mit einem sehr positiven Ausblick bewusst, das ist die große Chance des westlichen Christentums. Das könnte zumindest die große Chance werden, ob wir sie wahrnehmen, das ist immer eine andere Frage. Gedanke 6, die Qualität der Kirche, der Gemeinde wird sich jetzt dieses Mal nicht reformieren, sondern respirieren. So habe ich es genannt. Die Qualität der Gemeinde wird sich respirieren. Wir kennen es. Ich hatte im November nochmal Corona, vor 4 Jahren richtig massiv. Oh, das hat Wochen, also vor allem vor 4 Jahren Wochen, fast Monate gedauert, wie ich körperlich und geistig regelrecht da niederlag, keine Kraft mehr hatte. Und ich habe noch im Hinterherz, Hinterkopf, wie wohltuend, wie gut, wie hilfreich es war, wieder hochzukommen, dass ich den Eindruck habe, ich werde wieder begeistert und ich werde wieder fähig daraus, am Leben teilzunehmen. Die Qualität der Gemeinde wird sich respirieren, nicht Reformation. Wir haben so viele Reformationen hinter uns. Eine Gemeindebewegung in neuer Form hat die andere Gemeindebewegung überholt in den letzten 500 Jahren. So viel Reformation immer und immer wieder. Nur Das war wirklich überlebensfähig, was gleichzeitig auch respiriert wurde. Das heißt, der Geist Gottes und nicht eine neue Form, sondern der Geist Gottes, die Gemeinden erfüllt hat. Und die Einzelnen, Gemeinde ist nicht irgendwas, das sind ja wir, das bin ja ich. Nicht Reformation, sondern Respiration. Was kommen wird, wie der Adjutant vom Bischof sagte, so viele Scheinchristen werden sich abwenden. Irgendwann werden bei uns auch die Karteileichen, also die gesamten Kirche, nicht mehr mitgehen, was schwierig wird, was gefährlich wird, was ein Nachteil wird, weil man verachtet ist, weil man Fremdkörper ist. Sie werden austreten. Und sie haben ihre Schuldigen natürlich, ihren Jammer. Sie bejammern so viel in der Kirche. Manche Scheinchristen werden sich abwenden. Die Komfortzonenkirche, Komfortzonengemeinde wird wieder zu einer, es kostet Gemeinde werden. Es kostet. Es kostet. Es hat ihn alles gekostet und es kostet uns auch, das Wort vom Kreuz zu leben, als nicht mehr geachtete, eher ausgestoßene, verlachte, wenn es gut kommt, aber vielleicht auch früher oder später als Verfolgte, wer weiß es. Von Komfortzonengemeinde zu es kostet. Vielleicht wird es wieder werden wie in der Apostelgeschichte. Kennen wir das auch? Wir lesen die Evangelien, wir lesen die Apostelgeschichte und denken, das war doch irgendwie anders wie heute, wie das, was wir erleben. So viel Kraft, so viel Überzeugung, so viel Eindeutigkeit, Wunder, Gotteswirkung. Vielleicht wird es wieder wie in der Apostelgeschichte, wenn die Gemeinden nicht einfach nur reformiert werden, sondern respiritualisiert werden. Der Geist Gottes in uns kommt. Ich sagte das vorher mit dem Alkohol. Der hat seine Wirkung, wenn man zu viel hat. Der Geist Gottes hat seine Wirkung, wenn er viel Raum hat. Und er wird die Gemeinde verändern. Die Gotteserfahrung kann wieder so viel dichter und erfüllender werden. Und wir ersehen es doch. Wir wollen es doch nicht, diese oft auch langweilige Art, Gemeinde zu leben. Wir wollen doch, dass hier etwas pulsiert, dass es lebendig ist. Gottes Erfahrung wird dichter und erfüllender. Wort Gottes und Gebet werden wieder erfahrbar werden. Also ich weiß, wie schwierig, wie gefährlich es ist, sag mal, nur nach Wundern zu gucken und so weiter. Und wie wichtig das Wort Gottes ist dem gegenüber. Aber es tut auch sehr gut, wenn man an der einen oder anderen Stelle merkt, wie Gott eingreift und wie er die Naturgesetze durchbricht und wie Dinge anders werden, wie Heilungen geschehen, wie sich Menschen verändern, wie Dinge geoffenbart werden, die bisher einfach nur ein Beschwernis für die Gemeinde war. Die Gotteserfahrung wird dichter und erfüllender, glaube ich, denke ich, hoffe ich auch, ersehne ich. Und das Wort Gottes und das Gebet, sie werden wieder erfahrbar. Mehr erfahrbar. Und, Carsten, das habe ich von dir geklaut, letzter Punkt, du hast es auf deiner E-Mail über unten stehen, Hauptsache bleibt Hauptsache. Stimmt das so?
Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache.
Ja, genau. Deswegen habe ich das hier einfach mal übernommen, sozusagen geklaut. Letzter Gedanke, die Sache unseres Hauptes wird wieder die Hauptsache. Du sagst das in deinem Unterschrieb da immer, bleib da, das ist ja oft nicht. Aber ich glaube, in einer Zeitentwicklung, wo vieles fake wegfällt, wo die ernstlich echten, überzeugten, lebendigen, inspirierten die Gemeinde füllen, da wird es wie automatisch kommen, die Sache unseres Hauptes, wer ist das Haupt der Gemeinde, Christus, die Sache unseres Hauptes wird wieder richtig Hauptsache. Während der Alltag doch immer wieder in unseren Zeiten so die Hauptsache ist. Ne? Und dann, wenn der Alltag alles getan ist, so halbwegs alles, bleibt ja immer genügend übrig, dann, ach ja, da war ja noch eine Gemeinde, da muss ich auch noch hin, da ist ja auch noch was zu tun, aber ich soll ja auch noch jemand anrufen, ich soll ja auch noch beten. Die Sache unseres Hauptes wird wieder Hauptsache. Ich lese den Text nochmal zum Schluss. 1. Korinther 1, 18. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch die Botschaft die Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben wir da noch zu sagen? All die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften, die Philosophen, hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Aber die Religiösen, die Juden wollen Wunder sehen, die Nationen, die Griechen, die Philosophen suchen nach Weisheit. Wir aber, hier steckt dieses Aber, über das ich gesprochen habe, wir aber, und damit sind wir mit hineingenommen in das Aber Gottes gegenüber allem, was sich auflehnt. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Ritter am Kreuz, sterben musste um deiner und meiner und unserer Schuld. Wow, wer will das hören? Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die Griechen blanker Unsinn. Dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschlichen Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle Menschen. Ich glaube, wir müssen zwangsläufig, dürfen, wenn das stimmt, ich meine, das ist immer die große Frage, stimmt das mit Gott, stimmt das, was in der Bibel steht, im Neuen Testament, stimmt das nicht, wenn das stimmt, müssen wir neu lernen, dass 95% der Weltsicht, der Weltmeinungen fake sind. Verführungen. Die Bibel sagt mal, Menschen verführen und sie werden verführt. Das ist fake. Aber es wird so rumgedreht werden, als ob wir die Betrüger, die Spinner sind. Und damit müssen wir uns in dieser Zeitenwende auseinandersetzen. Und das, Schlusssatz, als Chance sehen, denn für die Gemeinde Jesu Christi kann das eine wunderbare neue Zeit dichter geistlicher Erfahrungen einleiten. Und die wollen wir alle. Und wir werden die Gesegneten sein dieser Welt und Weltgeschichte. Amen.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Shownotes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald.